Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Bei uns erfahren Sie heute, was Pop-Art mit Religion zu tun haben kann. Zumindest bei Andy Warhol. Der nämlich hat seine kirchliche Sozialisation auch in seiner Kunst ausgelebt und verarbeitet. Woran man das erkennen kann, gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Rolle der Kirchen in Belarus, wo seit Monaten Menschen auf die Straße gehen und gegen die gefälschte Wahl von Alexander Lukaschenko protestieren. Unterstützung von orthodoxen Priestern bekommen sie bislang kaum. Und schließlich stellen wir Ihnen einen Pfarrer der anglikanischen Kirche in London vor, der sich mit seiner Gemeinde zu Computerspielen verabredet. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Andy Warhol gilt als wichtigster Künstler der Pop-Art. Weltberühmt sind seine Siebdrucke von Suppendosen und Dollarscheinen, von Elvis Presley und Marilyn Monroe Porträts. Weniger bekannt ist die Rolle der Religion in seinem Werk. Er gehörte der ruthenischen griechisch-katholischen Kirche an, was schon zu seinen Lebzeiten nur wenige wussten. Und doch ist seine kirchliche Sozialisation auch in seinen Bildern zu erkennen. Im Kölner Museum Ludwig ist derzeit eine große Andy Warhol-Ausstellung zu sehen und Sabine Oelze und Susanne Lurweg haben sich zeigen lassen, was es mit dem Religiösen in Warhols Werk auf sich hat.
Ein Aquarell im Postkartenformat zeigt ein Wohnzimmer. Es ist karg eingerichtet. Allein das Kreuz auf dem Kaminsims sticht sofort ins Auge. Dieses Frühwerk von Andy Warhol gewährt einen Blick in das Zuhause seiner Familie in Pittsburgh. Hier im US-Bundesstaat Pennsylvania ist der Künstler aufgewachsen, umgeben von christlichen Symbolen und als aktives Mitglied der byzantinisch-ruthenischen Kirchengemeinde.
Die Warhol-Familie stammte aus einem Bergdorf in den Karpaten in der heutigen Slowakei. Warhols Vater war bereits 1912 nach Amerika ausgewandert. Seine Mutter folgte dann mit Unterstützung des dortigen Ortsgeistlichen 1921. Pittsburgh, wo Warhol geboren wurde und wo er auch seine Jugend verbrachte, war ein Zentrum der russischen oder rosinischen Diaspora. Die rosinische Kirche erkennt den Papst als Oberhaupt an, feiert aber die Liturgie nach byzantinischem Ritus, also so eine Mischform sozusagen der katholischen Kirche.
Erklärt Stefan Diederich, einer der Kuratoren der Kölner Ausstellung Andy Warhol Now. Er spricht von der rosinischen Kirche, andere von der ruthenischen. Gemeint ist ein und dieselbe Kirche, die außerhalb der Region kaum bekannt ist. Die ruthenische griechisch-katholische Kirche hat weltweit rund 650.000 Mitglieder. Zu ihr gehörte auch Andy Warhol. Aber davon wussten nur wenige. Und so ist neben den weltberühmten Werken, den Siebdrucken von Campbell, Suppendosen, Brillo-Boxen, Cola-Flaschen oder den Celebrity-Porträts von Hollywood-Stars im Museum Ludwig auch ein neuer Warhol zu entdecken. Ein Warhol, dessen Leben nicht nur von Glamour, Partys und Ruhm geprägt ist, sondern auch vom Glauben. Davon zeugen Werke mit Kreuzen, Madonnen oder Totenköpfen. Für Warhol war Religion ein wesentlicher Faktor seines Lebens und seiner Kunst.
Viele der religiösen Motive, sei es von Reproduktionen oder aus seinem Elternhaus oder von Altartafeln in den Kirchen, sind halt ein wichtiger Bestandteil seines Bildgedächtnisses geblieben bis zum Schluss.
Die Bezüge zur Religion in Warhols Werken wurzeln in seinem Leben. Der Künstler kommt regelmäßig bei Gottesdienstbesuchen in seiner Gemeinde mit Kunst in Kontakt. Die byzantinisch-russinische Kirche, die Andy Warhol als Kind in Pittsburgh besucht, ist reich geschmückt, behängt mit vergoldeten Christus- und Heiligenbildern. Warhol geht mehrmals wöchentlich in die Kirche. Die Produktion serieller Werke könnte hier im Rituellen, in der Wiederholung der Liturgie, ihren Ursprung haben, erklärt Stefan Diederich.
Wenn man sich schon rein eben diese endlosen Litaneien vorstellt, eben dieses ständige Wiederholen von Spruchformeln, aber eben dann auch von Bildformeln, das dann eben vergleicht mit dieser Serialität oder Aneinanderreihung ein und desselben Motivs mit leichten Abwandlungen, dann sind es natürlich einfach solche Grundprinzipien oder Grundprozesse, die er eigentlich beobachtet, verinnerlicht hat und die er natürlich extrem geschickt für sich und sein eigenes Werk zu nutzen versteht.
Wie in den Celebrity-Porträts von Pop-Ikonen oder anderen Stars seiner Zeit. Viele davon werden nun in Köln präsentiert. Warhol reiht in seinen Siebdrucken ein Porträt von Liz Taylor an das nächste, zeigt Kennedys Witwe Jackie mit einem Schleier vor dem Gesicht oder arbeitet für seine Marilyn Monroe-Serie mit Goldgrund.
In vielen Fällen funktioniert dieser Vergleich Celebrity-Porträts, Ikonen auf jeden Fall, wie die auf Goldgrund erscheinende Marilyn, die er eben kurz nach ihrem tragischen Tod in vielen Versionen gemalt hat, oder auch das Triptychon des Jackie Kennedy nach dem Attentat auf ihren Mann zeigt. Solche Werke haben natürlich durchaus Züge verehrender Madonnendarstellung. Bei Jackie Kennedy ist es beispielsweise dann auch noch dieses Kopftuch oder dieser Schleier, der fast eben wie das Kopftuch einer Madonna wirkt.
Seinen Glauben hält Andy Warhol genauso unter Verschluss wie seine Homosexualität. In der Öffentlichkeit gibt er sich als Dandy, besucht eine Party nach der anderen. Geld und Ruhm sind seine Währung. Nur enge Freunde erfahren von seinen Kirchgängen oder sehen das Gebetbuch auf seinem Nachttisch. Schon früh setzt sich Andy Warhol künstlerisch mit dem Tod auseinander. Das Museum Ludwig widmet seiner Death and Disaster Serie einen ganzen Raum. Die Themen: Auto- und Flugzeugunfälle, Hinrichtung, Selbstmord. Noch einmal Kurator Stefan Diederich.
Es ist ganz interessant zu sehen, wie doch ein existenzialistisches Interesse an diesen Themen mitschwingt und wie doch durchaus auch eine religiöse Grundauseinandersetzung eben mit solchen existenziellen Themen wie Tod, wie Leben nach dem Tod in diesen Arbeiten mitschwingt, wenn man mal unter die Oberfläche schaut.
Neben Unfällen und Hinrichtungen tauchen auch der Schädel und das Motiv des Kreuzes bereits seit den 1960er Jahren immer wieder in Warhols Werken auf. In der Kölner Ausstellung hängt ein poppig bunter Schädel neben einem roten Kreuz, das sich geradezu dreidimensional von einem schwarzen Grund abhebt.
Gerade in diesen Versionen, wo das Kreuz eben in dieser Grellfarbigkeit rot oder gelb vor dem schwarzen Hintergrund steht, er scheut sich natürlich auch nicht, plakativ zu sein, um dann dahinter die schweren Geschütze aufzufahren.
Die Beschäftigung mit dem Tod wird geradezu exzessiv, als Warhol selbst fast einem Attentat zum Opfer fällt. Die Feministin Valerie Solanas schießt auf ihn, verletzt ihn schwer, Warhol ringt im Krankenhaus mit dem Tod. Erstaunlicherweise lässt sich der sonst so scheue, mit seinem Aussehen hadernde Künstler kurz nach der Operation von Richard Avedon ablichten. Das Foto, auf dem vor allem Warhols vernarbter Bauch zu sehen ist, hängt prominent in der Kölner Ausstellung. Nicht von ungefähr erinnert diese Geste an Jesus, der nach seiner Auferstehung seinen Jüngern die Wunden zeigt, um sich zu erkennen zu geben.
Zeige deine Wunde sozusagen, ein Gestus, der ihm auch sicherlich aus vielen religiösen Abbildungen bekannt war, eben die Wunden Jesus, der sich als der Erlöser seinen Jüngern zu erkennen geben sollte, indem er ihnen seine Wunde zeigt. Und es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Zeigegestus, den Warhol für die Betrachter, Betrachterinnen vollführt.
So der Kurator Stefan Diederich. Warhols Arbeiten, wie sie in Köln gezeigt werden, wirken, als seien sie jenseits des ersten flüchtigen Eindrucks durchdrungen von einer Ebene der Transzendenz, des Glaubens. Fast andächtig wirken seine Shadow-Bilder, eine Serie abstrakt verwischter Arbeiten mit dunklen Stellen. Sie erinnern an die Werke, die Mark Rothko einst für eine Kapelle schuf. Von den Schattenbildern geht es weiter zu dem bombastischen Finale der Ausstellung. Im letzten Saal sind Warhols Neuinterpretationen des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci zu sehen. Warhol porträtierte nicht nur Prominente und Politiker, sondern beschäftigte sich intensiv mit einem der bekanntesten religiösen Bilder der Kunstgeschichte. 1980 fertigt er eine ganze Serie letzter Abendmale. Dabei reduziert er Leonardos Vorlage auf ein Comicformat, das nur Jesu Umrisse zeigt. Warhol lässt außerdem an den Bildrändern Logos bekannter Marken auftauchen, wie die Taube eines Seifenherstellers.
Das ist natürlich der Heilige Geist sozusagen als Stellvertreter Gottes durch eine Taube ersetzt, die einfach allseits bekannt ist, wirklich überall präsentes Firmenlogo, dann in ähnlich plakativer, aber auch funktionierender Weise ihren Sinn erfüllt.
Andy Warhol war der Papst der Pop-Art, und zwar in doppeltem Sinne. Er ist mit seiner Kunst weltberühmt geworden und er hat Andachtsbilder für die Konsumgesellschaft geschaffen. Die Kölner Ausstellung belegt dies auf eindrucksvolle Weise.
Der Papst der Pop-Art schuf Andachtsbilder für die Konsumgesellschaft. Sabine Oelze und Susanne Lurweg waren das über die Kölner Ausstellung Andy Warhol Now, wegen der Corona-Pandemie verlängert bis zum 13. Juni. Es können Tickets für einen 2-Stunden-Besuch im Museum Ludwig bestellt werden. Es sollte so aussehen wie eine Wahl, als sich Alexander Lukaschenko im August vergangenen Jahres als Präsident von Belarus bestätigen ließ. Offiziell heißt es, er habe 80% der Stimmen bekommen. Unabhängige Wahlbeobachter sprechen allerdings von schwerwiegenden Wahlmanipulationen und die Bürgerinnen und Bürger des Landes wollen den amtlichen Verlautbarungen ohnehin nicht mehr glauben. Seit der Scheinwahl gehen die Belarussen massenweise auf die Straße, protestieren gegen die gefälschte Wahl und den autoritär regierenden Präsidenten, der auch als letzter Diktator Europas bezeichnet wird. Auf welcher Seite aber steht dabei die orthodoxe Mehrheitskirche in Belarus? Thomas Klatt.
Als sich der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko Anfang August 2020 einmal mehr zum Wahlsieger erklärte, kam es zu Massenkundgebungen im Land, die brutal niedergeknüppelt wurden. Dagegen protestierte das Oberhaupt der belarussischen orthodoxen Kirche, Metropolit Pavel. Er forderte, die Gewalt zu stoppen. Zudem besuchte er verprügelte Demonstranten. Daraufhin wurde der Metropolit abberufen und nach Russland strafversetzt. Denn die belarussische Kirche untersteht der russischen Mutterkirche. Und der Moskauer Patriarch Kyrill gilt nicht nur als Putin-Freund, sondern auch als Lukaschenko-Freund. Pavels Nachfolger Benjamin aber ist nun ganz auf Linie des belarussischen Präsidenten.
Mittlerweile hat Benjamin mehrmals mit Lukaschenko getroffen, wahrscheinlich auch mehr als Metropolit Pavel in den letzten 7 Jahren. Und mit diesen gemeinsamen Auftritten verleiht er natürlich Legitimität an Lukaschenko.
Sagt Alena Alschkanskaya, Osteuropa-Historikerin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Für dieses Amt wünscht er Lukaschenko anscheinend eine absolut loyale Person. Metropolit Benjamin wurde unter den Gläubigen als großer Beter eigentlich bekannt. Und viele Orthodoxen dachten angesichts dieser Situation der totalen gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, dass er im Sinne der Christenliebe und Nächstenhilfe also handeln würde. Aber er hat versucht, diese Problematik möglichst zu verschweigen.
Denn auch wenn die großen Massenproteste derzeit nicht mehr stattfinden, gäbe es eine aktive Opposition im Land.
Man sieht immer noch einzelne kleinere Demonstrationen, wo die Menschen auch mit weiß-rot-weißen Flaggen zum Beispiel gehen, dass die Menschen jetzt auch Angst bekommen. Und bei solchen Demonstrationen oft verdecken sie auch ihr Gesicht, sodass sie nicht erkannt werden.
Weiß Jauhenja Dalilovic. Sie hat orthodoxe und evangelische Theologie studiert und arbeitet an der Universität Münster. Die Opposition sei stiller geworden, die Unterdrückung aber gehe weiter.
Es ist nicht mehr diese brutale körperliche Gewalt wie im August oder frühen Herbst, sondern das ist eher die Repressalien durch die Gerichtsprozesse, die jetzt stattfinden in einer großen Menge.
Viele Oppositionelle hätten bereits das Land verlassen. Wem die Flucht nicht geglückt sei, drohe Gefängnis. Derzeit säßen mehr als 250 politische Gefangene in Haft, oft in völlig überfüllten Zellen.
Man bekommt nicht genug warme Decken oder auch Matratzen und manchmal auch das Wasser in solchen Zellen wird abgestellt, sodass die Menschen zum Beispiel auch nicht Chlor unterspülen können. Heizung wird abgestellt und der Staat ist nach wie vor nicht bereit, den Dialog anzufangen mit der Bevölkerung.
Die orthodoxe Kirchenführung aber schweige zu all dem. Sie hätte gar kein Interesse, mäßigend auf Polizei und Militär einzuwirken, vermutet die Mainzer Theologin und Historikerin Alena Alschanskaya.
Orthodoxe Priester, die bekamen den Zugang zur Armee, zu Militärstrukturen. Und jetzt entsteht die Frage, woher kommt diese Brutalität? Was haben die orthodoxen Priester da gepredigt? Und ich vermute gar nichts. Und da wurden wahrscheinlich höchstens Waffen oder Autos gesegnet.
Andersherum versuche der neue Metropolit Benjamin, beschwichtigend auf die Jugend einzuwirken. So würden seine Auftritte etwa in Kadettenschulen oder an Universitäten geradezu inszeniert. Doch die Kirchenführung habe längst den Kontakt zum Volk verloren.
Da fehlen ja der Kirche die Kompetenzen. Die Jugendlichen bekommen jetzt Informationen nicht aus dem Staatsfernseher und nicht aus dem offiziellen Website der Kirche. Und die nutzen Internet und ich glaube, Jugendliche sind gerade sehr sensibel zu dieser Diskrepanz zwischen der Realität und dem, was die Obrigkeit deklariert.
Auch die römisch-katholische Kirche lege sich nicht offen mit Lukaschenko an. Trotz des Leids und der Brutalität gegen die belarussische Opposition, der Vatikan schweige.
Vor diesem Hintergrund kann man die Position des Vatikanes sehr schwer nachvollziehen. Weiterhin wurde die belarussische Öffentlichkeit von den diplomatischen Kontakten des Vatikans mit der nicht legitimen Regierung also sehr tief bestürzt. Also die Übergabe zum Beispiel des Beglaubigungsschreibens des neuen apostolischen Nunzius für Belarus an Lukaschenko. Und der Nunzius wurde so in Staatsmedien mit einem Glas Sekt beim Smalltalk mit Lukaschenko gezeigt. Und dies wurde als Zustimmung zu Lukaschenkos Regime gewertet.
Ganz anders sei dagegen das Verhalten einzelner Priester an der Basis. Dort gäbe es, wenn auch nur punktuell, eine gewisse Unterstützung für die Opposition. Die Münsteraner Theologin Jauhenja Danilovic.
Es gibt auch einen berühmten Priester, Alexander Kuchta. Er ist selbst, so man kann sagen, auch ein Blogger. Also er macht kurze Videos auf YouTube und war bei den Protesten insofern involviert, dass er zum Beispiel so Seelsorge für die Menschen angeboten hat und eine Bürgschaft abgelegt hat für den politischen Gefangenen Ihar Losik. Dieser Ihar Losik war im Hungerstreik 42 Tage.
Zudem seien die Proteste gegen Lukaschenko auch religiös motiviert. So ist die belarussische Gesellschaft nicht nur christlich geprägt, sondern auch von Märchen, Mythen und Sagen. Etwa, dass eines Tages eine Prinzessin kommen wird, um den Drachen zu töten. Das wird heute auf die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja gemünzt, die den Diktator zur Strecke bringen soll. Auf Demonstrationen werden außerdem kirchenslawische Lieder gesungen. Auch Gebete spielen eine Rolle.
Dieses religiöse Motiv in den Protesten ist wahrzunehmen. Sehr bekannt ist so eine Plakate mit dem Zitat des letzten Satzes aus Vater Unser. Auf Russisch oder beziehungsweise auf Kirchenslawisch heißt es Izbavi nas od lukavoga. Auf Deutsch erlöse uns von dem Bösen. Und dieses letzte Wort lukavoga hat Anspielung an den Lukaschenko, also erlöse uns von dem Lukaschenko.
In Belarus kursiert ein Spruch. Wenn die Kirche den Staat heiratet, dann bleibt sie kinderlos. Solange es der orthodoxen Kirche allein um den institutionellen Machterhalt gehe, verliere sie den Kontakt zum Kirchenvolk. Die politische Krise könnte aber auch eine Chance für die Kirche sein, sich endgültig vom Regime Lukaschenko zu trennen, falls die friedliche Revolution in Belarus endlich zum Erfolg führe.
Ich glaube, das wird ein Marathonlauf sein für die Belarussen. Viele nehmen das jetzige Zeit als Dunkelheit vor dem Sonnenaufgang.
Die Kirchen, die Demokratiebewegung und die gefälschte Wahl in Belarus, Thomas Glatt berichtete. Wir stellen Ihnen jetzt einen Gemeindepfarrer der anglikanischen Kirche in London vor, der mit seinem Hobby wohl eher ungewöhnlich ist. Er liebt Computerspiele, und zwar am meisten solche, bei denen viel geballert wird. Ego-Shooter. Und er tut das nicht nur still und leise in seiner Freizeit, sondern mit anderen aus seiner Gemeinde als eine Art Seelsorge. Wie das zusammenpasst, wollte unser Korrespondent Udo Schmidt von ihm wissen.
Hi, my name is the Reverend Simon Archer, also known as the Vicar of Facebook Gaming.
Simon Archer ist Vikar der All Saint Belvedere Gemeinde im Südosten Londons. Der 46-Jährige ist noch nicht seit langem begeistert von Videogames, von Escape from Tarkov, eigentlich ein Ballerspiel, bei dem man mit einer Maschinenpistole bewaffnet durch eine Stadt rennt.
At the moment, I'm playing a game called Escape from Tarkov, which is a looter-shooter-survival game. It is pretty intense. It's an all-or-nothing, you can lose it all kind of game.
Es geht um alles oder nichts. Man kann alles verlieren. Es ist ein sehr intensives, sagen wir es mal so, Ego-Shooter-Spiel. Im Lockdown sind viele aufs Spielen am Computer gekommen, klar, aber ein Pastor?
I think there really is a connection between gaming and church, and that is something to do with the way people come together.
Es gibt eine Verbindung zwischen dem Spielen und der Kirche, sagt Vicar Archer. Es geht dabei um die Art, wie Menschen zusammenkommen. Also hat der ballernde Pastor einen Facebook-Kanal ins Leben gerufen, die virtuelle Church of Chat. Diese Vicarious BIG hat inzwischen 600 Mitglieder, also Follower, und Pastor Simon Archer ist begeistert.
Followers that we've got coming in. Got a little actually, that's quite a big group of people who watch my videos, who come into the chat, who talk to each other. What happens is that building of relationships and trust, that's a place where conversations begin.
Wir kommen zusammen, wir sprechen, wir beginnen uns zu vertrauen, schwärmt der sehr britische Pastor mit dem roten Vollbart.
One of the members had a heart attack and was
eines der Mitglieder hatte einen Herzinfarkt und die Gemeinschaft bat mich für ihn zu beten. Und dann, ein paar Tage später, war er plötzlich wieder mit dabei und hat sich bedankt. Das Gebet habe ihm sehr geholfen.
He was like, I'm feeling much better. Thank you for praying for me.
Simon Archer missioniert nicht, überhaupt nicht, und seine Videospielbegeisterung ist echt und glaubwürdig. Aber ihn freut es natürlich sehr, seine Gemeinde auf diese Weise zu vergrößern.
Some people serve God in very, very simple ways, and it's not always through the obvious kind of paths.
Manche dienen Gott auf eine ganz einfache Weise, sagt der Vikar. Es muss nicht immer der offensichtliche Weg sein.
Eine Gaming-Gemeinde in London und ein Vikar, der Ballerspiele liebt. Das war ein Beitrag von Udo Schmidt. Und das war Tag für Tag an diesem Dienstag. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Psychokardiologie, also Herz und Schmerz und Herzschmerz. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.